Palmsonntag. Wie in jedem Jahr steht dieser Sonntag vor Ostern unter diesem Motto. Und wir erinnern uns dabei an den Einzug Jesu nach Jerusalem, so wie wir es gerade auch aus Johannes gehört haben und gleich auch noch einmal aus Matthäus hören werden. In diesem Jahr empfinde ich den Palmsonntag als etwas ganz Besonderes. Es ist einerseits der erste Palmsonntag, den wir seit 2019 hier in diesen Gemeinderäumen gemeinsam feiern können und erleben. Es ist aber in diesem Jahr auch ein Palmsonntag, der von den Ereignissen der vergangenen Wochen sehr stark geprägt ist. Wir erleben zurzeit in Europa einen Angriffskrieg, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben und auch gedacht und gehofft hatten, dass wir so etwas hier nicht noch einmal erleben müssen. Und ich denke, dass dieser Einzug Jesu nach Jerusalem uns in diesen ganz besonderen Zeiten, die wir gerade erleben, etwas zu sagen hat. Dazu lese ich uns noch einmal die Worte, die wir bei Matthäus finden, Matthäus 21, die Verse 1 bis 11, so wie er diesen Einzug noch einmal darstellt. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Und er wird sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hatte. Sagt zu der Tochter Zion, siehe doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttiers. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihre Junge herbei und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die von Jesus herging und die nach ihm kam, rief immer wieder Hosanna, dem Sohn Davids. Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist das nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Mit den Bewohnern von Jerusalem lesen wir hier von einer Gruppe von Menschen, die nicht frei in ihrem eigenen Land lebten. Anders als in der Ukraine heute gab es zu diesem Zeitpunkt damals keinen Krieg mehr im eigenen Land. Rom hatte diesen Krieg schon erobert. Rom hatte Israel erobert und unterdrückte nun die Einheimischen. Hier und da gab es kleine Aufstände von militanten Splittergruppen, den Zeloten, aber der Großteil der Bevölkerung kämpfte nicht mehr, sondern sie hofften nur noch auf diesen versprochenen Messias, der Erlöser. Und es sollte Jesus sein. Im zweiten Buch Könige im Alten Testament, in Kapitel 9, lesen wir, wie Jehu im Auftrag des Propheten Elisa zum neuen König Israels gesalbt wird. Und er wird damals damit zu einem Gegenkönig gegen den herrschenden König Joram ausgerufen. Joram wurde von Gott wegen seiner Sünden verworfen und deswegen handelte Elisa im Auftrag Gottes, indem er sagte, ich möchte Jehu als neuen König salben und einsetzen. Und in dieser Geschichte lesen wir dort, 2. Könige 19, Kapitel 9, Vers 13, Wie die Menschen, die damals gehört haben, dass Jehu nun der neue König sein soll, ihre Mäntel auszogen und auf die Stufen legten, damit er darauf gehen konnte. Und sie haben in ihr Horn geblasen und riefen laut, Jehu ist König. Die Bewohner Jerusalems machten nun also auf ihre Art damit deutlich, wie es ihrer Meinung nach ablaufen sollte. Jesus ist Jehu, Rom ist Joram. Und nun beginnt endlich die Zeit des Umsturzes und der Befreiung. Und auch die Palmzweige, die sie wedeln und auf dem Boden legen, erinnerten an Judas Makkabäus, der auf dieselbe Art und Weise in Jerusalem empfangen wurde, allerdings 200 Jahre zuvor, als er damals militärisch die heidnischen Armeen besiegten, die damals schon Israel unterdrückten. Und er gründete daraufhin eine Königsdynastie, die rund 100 Jahre halten und Bestand haben sollte. Da klingeln bei den Israeliten einige Glocken, wenn sie jetzt nun diese Szene mit Jesus vor Augen haben. Und abgerundet werden diese Hoffnungen, die auf Jesus gesetzt werden, diese Hoffnungsbilder und Erwartungen, die sie haben, durch diese königlichen Hymnen und Lieder, die sie singen. Jesus, der Sohn Davids, zieht ein in die Stadt Davids. Er kommt in sein Eigentum, um es von den Unterdrückern nun zu befreien und seinen Thron einzunehmen. Und es ist schon an anderen Stellen, in anderen Predigten, an anderen Stellen des Evangeliums immer wieder angeklungen. Und es wird auch hier deutlich, der Messias, der Befreier, der Retter, das ist in den Vorstellungen der Menschen ein militärischer Held, ein erfolgreicher Hauptmann, ein kluger Stratege, ein mächtiger General, der seine Gefolgsleute zum Sieg führen wird. Befreiung. Die Bedeutung, die Jesus aber diesem triumphalen Einzug beilegt, unterscheidet sich deutlich von der Bedeutung, die die Menschen in diesem Ereignis damals sehen wollten. Und das ist vielleicht der Aspekt, von dem auch wir heute noch etwas lernen können. Damals wie heute wenden sich in Krisen die Menschen immer wieder zu Gott hin, selbst die, die nicht gläubig sind. Es gibt ja den Spruch, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Da kommt jeder dann zum Glauben, wenn er Angst um sein Leben hat. Und plötzlich möchte dann jede und jeder Teil dieser Geschichte sein, in der Jesus dann in diese Stadt einzieht und ein König wird, so wie sie sich das wünschen, weil er ihre Interessen vertreten und umsetzen wird. Schenke uns doch endlich Frieden, heute und jetzt, nicht erst morgen oder nächste Woche. Das ist der Ruf, in den wir heute ganz aktuell genau so einstimmen können, so wie es die Bewohner damals in Jerusalem getan haben. Und es beunruhigt mich, wenn ich sehe, was Jesus gelehrt und was Jesus gelebt hat und welche Tendenzen, welche Lösungswege wir heute auf politischer, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene sehen und welche Ideen da vorherrschen. Innerhalb von wenigen Wochen, eigentlich, wenn wir genau sind, es sind nur wenige Tage, beschließt unsere Regierung gemeinsam mit vielen anderen Regierungen auf dieser Welt eine 180-Grad-Wendung auf diesem jahrelangen, mühsamen und vielleicht auch zähen und nicht immer so erfolgreich und konsequent durchgeführten Weg einer angestrebten Entmilitarisierung. Und jetzt? Jetzt rüsten wir auf statt ab. Und das möglichst schnell mit vielen finanziellen Mitteln, die plötzlich da sind. Und ich kann diesen Reflex durchaus nachvollziehen. Denn plötzlich ist die eigene Sicherheit in Gefahr. Plötzlich sind die Krisenherde, wo wir darüber diskutieren, dürfen wir da Waffen hinliefern oder nicht, nicht irgendwo ganz weit in anderen Kontinenten fernab, sondern die Krise ist vor der eigenen Haustür hier bei uns. Und dieser Wunsch, schnell und wirkungsmächtig zu handeln, ist groß, gerade bei denen, die an der Macht sind und überlegen, wonach wird man dann über mich urteilen, wie ich gehandelt habe. Noch wenn ich das sehe, frage ich mich, ob das der Weg wäre, den Jesus gehen würde. Ist das der Weg, zu dem ich als sein Nachfolger, zu dem wir als seine Nachfolger herausgefordert sind? Er kommt auf einem sanften, langsamen Fohlen, auf dem noch nie jemand gesessen hat, rein. Nicht auf einem kräftigen, muskulösen, starken, kampferprobten Schlachtross. Er wird später zu Petrus sagen, steck dein Schwert wieder ein, denn wer das Schwert zieht und es benutzt, soll auch durch das Schwert umkommen. Er fordert uns in der Bergpredigt auf, unsere Feinde zu lieben und sie zu segnen. Was für eine Herausforderung in der heutigen Zeit, wenn das nicht nur ein theoretischer, schöner Gedankensatz ist, sondern plötzlich mit einem konkreten Gesicht oder mit mehreren Gesichtern vor uns steht und plötzlich so schwer erscheint. Und wie segnen wir richtig? Es war nicht Jesus, aber es war Paulus, der uns im letzten Vers des Römer Kapitels 12 sagt, dass wir das Böse mit Gutem überwinden sollen. Eine der Jahreslosungen von vor einigen Jahren. Und vor 3 Jahren unsere Jahreslosung, die über ein ganzes Jahr stand, suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 15. Wir können es aktuell in unserem Schaukasten dran sehen. Vielen Dank, Diana, dass du dieses Plakat ausgewählt hast. Wie sehr glauben wir all diese Aussagen, diese Wahrheiten, diese Lehren Jesu? Ich denke schon, dass wir sie glauben, aber wie sehr richten wir unser Leben und unser Handeln danach aus? Sind es erstrebenswerte Ziele, die sich aber manchmal eben auch den aktuellen Geschehnissen beugen müssen? Oder gelten sie auch in schweren Zeiten, wo es wirklich ein Ringen darum ist, wie das gelebt werden kann? Wir leben hier in Deutschland und wir haben eine bewegte Geschichte. Es reicht, wenn wir in unsere eigene deutsche Geschichte einmal schauen. Wann stimmte bei uns oder überhaupt jemals in irgendeinem Konflikt dieses Narrativ, das immer dann ganz besonders stark verbreitet wird? Wir sind die Guten und das da sind die Bösen. Wir kämpfen für das Gute. Dieses Absolute, wann stimmte das jemals? Und wann ist jemals etwas Gutes daraus erwachsen? Wann hat es zu einem guten Ende geführt? Und bleiben wir in Deutschland. Was haben wir vor gut 30 Jahren hier erlebt, auf welche Art und Weise Widerstand auch möglich ist, ohne Waffengewalt? Oder die Bewegung von Martin Luther King. Ist die Idee, auf Waffengewalt mit Waffengewalt zu antworten, immer die beste? Ich stelle diese Frage wirklich offen, damit jeder von uns sie sich überlegen kann. Es ist keine rhetorische Frage. Damit wir nicht irgendwelche Missverständnisse entstehen lassen, die irgendwie vielleicht falsch verstanden werden. Ganz klar, dieser russische Angriff, der aktuell uns beschäftigt, es ist ein Verbrechen, es ist ein Greuel und das Überqueren von Staatsgrenzen mit Panzern ist nie in irgendeiner Weise mit diplomatischen Schwierigkeiten im Vorfeld zu rechtfertigen. Der Impuls, sich zu wehren, diesem Bösen eine Grenze zu setzen, zu sagen, bisher und nicht weiter, dem Einheit zu gebieten, das ist vollkommen nachvollziehbar. Es ist angemessen und richtig, aber auf welche Art und Weise? Ist Feuer mit Feuer bekämpfen die einzige Möglichkeit, die wir haben? Und ist es die beste Möglichkeit? Ich stelle viele Fragen und ich sagte es eben, sie sind offen und ehrlich gemeint. Nehmt sie auf und überlegt es. Es gibt verschiedene Ansichten dazu in unserer Gesellschaft und vielleicht auch heute Morgen hier. Aber ich sehe mich von Jesus an einem solchen Palmsonntag herausgefordert, darüber nachzudenken, ob dieser klassische, aktuelle Impuls, dieser Weg des Aufrüstens wirklich das ist, was Gott möchte. Das, was die Menschen vor Augen hatten, als sie ihre Mäntel auf den Boden warfen und Palmwedeln zwängelten und sagten, jetzt kommt die Befreiung, jetzt geht's los. Wo sind die Steine, wo sind die Heugabeln, wir gehen, ziehen los. Jesus, wir folgen dir in den Krieg. Bekomme das mit dem Leben und den Lehren von Jesus nicht immer zusammen, was ich da erlebe. Und ich weiß auch, es ist freilich sehr leicht, darüber zu reden, wenn bei mir selber, bei uns noch alles friedlich ist, wie noch vor einigen Monaten auf unserem Kontinent alles noch friedlich war und es bis heute bei uns in Deutschland ja noch ist. Und wenn das eigene Leben in Gefahr ist, dass das dann vielleicht überhaupt nicht mehr so leicht zu sagen ist. Und trotzdem, es bleibt die Frage, gelten diese Lehren und dieses Leben Jesu wirklich nur für gute Zeiten oder auch in schweren Krisen? Was wir heute wissen von dem Palmsonntag und dem, was danach folgte, ist, Jesus kommt an sein Ziel. Er beabsichtigt, unsere Gebete nach Frieden, aber auch nach Freiheit, nach Heilung und nach Hilfe zu beantworten. Der wartet nicht erst darauf, dass wir unsere Motive reinbekommen, damit er uns erhört, weil wir dann würdig sein, dass wir unser Leben erst auf die Reihe bekommen, damit er sagt, und jetzt höre ich mir dein Gebet an. Nein, er ist schon zu den Kranken gekommen, weil die Kranken, die es eben nicht bekommen, seine Hilfe brauchen. Aber er beantwortete unsere Gebete immer auf seine Art und Weise. Das Volk wollte einen Propheten haben, aber dieser Prophet wird ihnen voraussagen, dass ihre Stadt das unmittelbare Gericht bevorsteht. Sie wollten einen Messias haben, aber dieser Messias wird an einem heidnischen Kreuz intronisiert werden. Nicht da, wo sie ihn haben wollten. Sie wollten von dem Bösen und der Unterdrückung befreit werden und Jesus wird sie von dem Bösen befreien. Aber nicht von dem Bösen der römischen Besatzung, das auf der Oberfläche sofort zu erkennen ist, sondern von dem abgründigen Bösen, das tief in uns allen liegt, von der Sünde. Jesus erteilt uns hier eine Lektion über das Missverhältnis zwischen unseren Erwartungen und unseren eigenen Lösungswegen und dem, wie Gott antwortet. Und das enttäuscht die Menschen. Das enttäuscht auch uns vielleicht heute. Wir stellen uns die Frage, wie kann das sein, Gott? Wo bist du, Gott? Bist du da, Gott? Und doch diese Hosannas, diese Hosiannas, die die Menschen dann zurufen, die sind gerechtfertigt. Wenn auch vielleicht aus anderen Gründen als das, was die Leute damals angenommen haben. Und ich behaupte, dass die Lektion Jesu, die er uns an dieser und an vielen anderen Stellen immer wieder zeigt und vorlebt, uns einen Schritt in eine Richtung von Weisheit, Demut und eines Glaubens tun lässt, nämlich eines Glaubens, der authentisch und der wirklich von ihm geprägt ist, eines christlichen Glaubens. Und Glauben hat immer eine Unsicherheit, eine Spannung, ein Vertrauen, das es braucht. Aber dazu ruft er uns auf. Amen.